Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Wie geht's dir, Richard? Ich habe mitgekriegt, du bist wieder am Start, ne? Das Projekt, über das wir schon länger gesprochen haben, immer wieder gesprochen haben. Dein Buch ist raus, ne?
Ja, also das Buch über die multipolare Weltordnung und die genau. Herausforderung, genau, das Jahrhundert der Toleranz. Ja, und jetzt bin ich so beschäftigt mit Interviews geben, Interviews gegenlesen, autorisieren, ne? So die üblichen Dinge, die immer kommen, wenn ein Buch gerade rausgekommen ist.
Super, spannend. Und was ist die Kernthese? Was ist das, was sozusagen das ist, was dich in den letzten Monaten am meisten bewegt hat? Und ist es vor allen Dingen, das war ja mal Analyse, ist es noch zutreffend für die Welt von heute?
Ja, also ich glaube, dass die ganze Frage letztlich um das richtige Mindset geht, ne? Die Welt verändert sich in einem rasanten Tempo, eben gerade auch im geopolitischen und geostrategischen. Der Aufstieg Asiens, wir haben ja viel über China auch im Podcast geredet, der relative Abstieg dazu der USA und Europas, und das setzt uns natürlich vor gewaltige Fragen, ne? Im Hinblick, was sind unsere Interessen, was sind unsere Werte, wie gehen wir damit um? Und eine wichtige Sache des Buches ist es, vor narrativen Verengungen zu warnen, ne? Das war also nicht so ganz einfache Gut-Böse- oder Freund-Feind-Schemata aufbauen, mit dem wir diesen Herausforderungen nicht gewachsen sind. Und es geht eigentlich darum, wie schaffen wir uns ein neues Mindset in einer veränderten Welt.
Und was macht dieses Mindset aus? Also was sind die, wie sagt man heutzutage, Skills, auf die es ankommt für die in der Welt von morgen? Was ist das, worum es geht? Weil was wir ja alle merken ist, wir tun uns wirklich schwer, und auch wenn man sich für einen, sagen wir mal, weltoffenen, einigermaßen aufgeklärten Menschen hält, erlebe ich auch bei mir dieser Veränderungsdruck, der gerade so auf uns einbricht, der ist nicht nur schön, das tut auch weh, und ich verstehe Menschen so gut, die das als Bedrohung empfinden und sagen, oh nee, weißt du was, ich will das einfach mal, dass es alles mal so bleibt, wie es ist, wenigstens bis morgen früh, aber selbst bis morgen früh hält es nicht.
Ja, also verstehen kann ich das auch, ne? Also ich habe ja auch eine konservative Seele in mir, nicht nur, aber auch, und diese großen Veränderungen, sich selbst völlig neu zu betrachten, ne? Also wenn gerade die Europäer haben sich ja eigentlich immer als den Mittelpunkt der Welt betrachtet, den sie ja auch die letzten 200 Jahre mehr oder weniger gewesen sind. Die Amerikaner sind dann dazugekommen. Und dann sich irgendwie klarzumachen, wie wenige wir sind, so mal in Relation zu den Chinesen und den Indern, und unsere schwindende politische Bedeutung, dass wir der Welt nicht mehr die Spielregeln zeigen können. Das ist ja erstmal, wenn man so in dieser komfortablen Position war, ist das natürlich auch erstmal innerlich eine ziemliche Zumutung. Und das ist auch gar nicht so einfach, da umzudenken und da neu zu denken und sich ein realistisches Mindset zuzulegen. Also, dass das schwierig ist, das kann ich verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass in solchen Phasen der Unsicherheit und der Selbstinventur so einfache Freund-Feind-Schemata geboren werden, oder dass man versucht, möglichst einfache Erzählungen sich zu suchen, an denen man sich festhalten kann. Aber so ist das ja leider immer. Die meisten einfachen Erzählungen sind einfach falsch.
Ist richtig. Freut mich. Ist ja, ich kenne das nur so ein bisschen irgendwie, weil ich das auch ein paar Mal erlebt habe. Aber das ist ein besonderer Moment, und dann der Moment der Wahrheit, ne? Wie nehmen das die Leute auf? Woher kommt die Kritik? Was hat man möglicherweise übersehen und so? Das ist alles nicht so einfach. Wir waren ja in der vergangenen Woche in Amerika unterwegs, weil wir da gedreht haben. Ein sehr, sehr gutes Team dabei. Wir haben eine Woche Sendung sozusagen vorproduziert. Das ist immer so ein bisschen stressig, ja. Also produzierst Sendungen vor und dann geht's direkt am nächsten Tag auf einen endlos langen Flug. Wir sind nach San Antonio, nach Texas geflogen. War auch interessant übrigens, weil war mir gar nicht klar, ein historischer Flug. Wir waren zufällig, Lukas und ich, der gerade mithört, wir waren auf diesem Flieger drauf. Team war schon dort. Und wir gehen in diese Maschine rein, und man merkte sofort, gibt's so ein Geraune irgendwie, alles ist irgendwie anders, alle waren ganz aufgeregt. Und da merkte man, dass diese Mitarbeiter sehr stolz waren, weil das ein historischer Flug war, der erste Flug von Deutschland aus direkt nach San Antonio in Texas. Aha. Das war interessant. Und dann passierte Folgendes, der Kapitän sagte so, wir werden jetzt gleich das erste Mal, wird ein bundesrepublikanisches Flugzeug in San Antonio landen. Und alle waren sehr aufgeregt und dann hat er das super gut hingekriegt und hat die Maschine da butterweich aufgesetzt und alle waren ganz aufgeregt und kamen dann da rein in diese tiefgekühlte amerikanische Ankunftshalle. Ja, man hatte direkt wieder das Gefühl, oh, vielleicht doch nicht Texas, vielleicht doch Alaska, vielleicht verflogen, vielleicht doch nicht historisch. Ja, aber es war nur die Aircondition, die da wieder volle Pulle lief.
Der kalte Wind, der durch die Häuser und Hallen der Südstaaten weht. Ja.
Wirklich. Und dann standen wir da und warteten auf die Koffer. Und irgendwann fiel mir ein, ach so, ich habe ja nur Handgepäck dabei. Und bin dann vorgegangen, bin rausgegangen. Und es öffnete sich diese Tür, ja, wenn man dann so reingeht in diese Halle, in der Leute auf Ankommende warten, ja, auf ihre Angehörigen warten und so weiter. Das war so lustig, weil dieses Ding ging auf. Es kam ein einsamer deutscher Reisender, ich, da heraus. Und plötzlich riesige Aufregung. Und dann fing an, eine mexikanische Band in deutschen Lederhosen lustige Musik zu spielen.
Bayerische und alle waren Mariachis. Ganz aufgeregt.
Ja. Ja, und alle waren ganz aufgeregt, weil die nicht mit mir gerechnet hatten. Die hatten die Info, na, die Leute brauchen noch ein bisschen, bis die Koffer kommen und so weiter. Und plötzlich stand ich da. Und dann fingen die an, für mich zu spielen und zu tanzen und Sombreros und Lederhosen und alles vermischte sich zu einem großen, schönen Ganzen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht.
Die haben ja wahrscheinlich doch geglaubt, dass wir eine Südtiroler Weise sind, die sie da inszeniert oder angestoßen haben.
Möglicherweise.
Hast du dich denn so richtig aufrichtig und herzlich dafür bedankt? Und bist
ja,
ein bisschen
ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich habe eine Medaille bekommen für als Passagier an Bord dieses historischen Fluges. Die Amerikaner haben das alles sehr, sehr ernst. Ich fühlte mich wie so der erste Mensch, der den Mond betritt.
Ja.
Und ich habe mich selten großartiger und bedeutsamer gefühlt wie in diesem Moment, weil ich hatte noch nie eine mexikanische Band, die für mich gespielt hat. Nur für mich. Es war sehr lustig.
Ja. Was ist auf der Medaille drauf?
Da steht dann drauf, dass das ein historischer Flug ist irgendwie und welcome und nett und so weiter. Und es war schön, weil es war, wie soll man sagen, ich weißt du, aus unserer Perspektive kennt man das nicht. Das war echte Willkommenskultur. Ja. Ich dachte, ach guck mal, so ist das. The Great USA, weißt du,
sagen, großartig. Hallo. Also du bist jetzt guten sozusagen Tag auf einem Status mit Lindbergh, ja, als Atlantikflieger.
Ja, und dann war es auch interessant, weil du kommst da raus und es ist San Antonio, es ist Texas, es ist Amerika, aber jeder spricht Spanisch, ja. Es ist einfach wahnsinnig lateinamerikanisch geprägt, ganz viele mexikanische Einwanderer und so weiter. Hm. Aber so vorab geschickt nochmal, habe zwei Dinge festgestellt. Also das eine ist, Amerika ist immer beides. Es ist faszinierend und abstoßend gleichermaßen. Du verstehst wieder, was Jürgen Trittin meint, wenn er sagt, da gibt es auf der einen Seite diese großartigen Werte, für die dieses Land immer stand, ja, die Fackel der Menschenrechte, die Idee, dass wir wollen irgendwie moralisch sein und auf der anderen Seite unvorstellbare Gewalt und Blutvergießen auf allen Ebenen, die man sich vorstellen kann. Das gehört beides irgendwie zusammen. Das ist so der, ne, dieser Gründungsmythos der USA. Und das versteht man dann auch. Und wenn man einfach erstmal dort ankommt, für mich als jemand, der auch gerne Musik hat und so weiter, ich stelle dann immer wieder fest, du in Amerika, du hast einfach überall an jeder Stelle großartige Musik. Ich stand 5-mal, glaube ich, auf irgendwelchen Toiletten rum und habe mein Telefon rausgeholt und Shazam angemacht, um Musik zu scannen, die ich nicht kannte. Habe dann wieder einen alten Song der Gorillas zum Beispiel wieder entdeckt, 1920,000, glaube ich, heißt der. Und habe darin eine Textzeile gefunden, die mir unfassbar gut gefallen hat. There's a monkey in the jungle, caught up in the conflict between his brain and his tail. Mhm. Ja, fand ich total schön.
Die zeitloser Wahrheit.
Affe im Dschungel, der in einem Konflikt zwischen seinem Schweif und seinem Gehirn gefangen ist. Also, ich dachte, was muss man geraucht haben, um auf einen solchen Text zu kommen? Ja, und dann sind wir halt wirklich rein, weil wir mal verstehen wollten, was passierte eigentlich an dieser amerikanisch-mexikanischen Grenze und sind dann wirklich rein nach Reynosa, sind da über die Grenze und waren dann plötzlich in dieser mexikanischen Kleinstadt und da war dann die Welt tatsächlich echt eine andere und da habe ich irgendwie dann auch verstanden, wie wichtig eigentlich dieses Thema ist, ja, Zuwanderung in allen Facetten und dass das ist, was gerade auch den gesellschaftlichen Konflikt in den USA treibt, wie kaum etwas anderes.
Wird das große Wahlkampfthema oder ist es das schon?
Es ist interessant, also wenn man auch Korrespondenten hört, die aus Amerika immer wieder berichten. Wenn man in Washington mit Leuten spricht, ja auch mit Professoren spricht, Historikern spricht und so weiter. Es ist interessant, da gibt es immer so die Tendenz zu sagen, naja, das ist ein Thema so von vielen. Ich würde sagen, es ist das Thema.
Also das wahlentscheidende Thema?
Ich würde sagen, ja, weil es so komplex ist und weil es so schwer ist, sozusagen das richtig einzuordnen, was gleichzeitig dann auch bedeutet, es ist unfassbar leicht, es zu verhetzen, es ist unfassbar leicht, damit Politik zu machen. Und wenn du diese fast schon verzweifelte Art und Weise erlebst, wie jemand wie Joe Biden jetzt ganz schnell versucht, da große Grenzbefestigungsanlagen zu bauen, Zäune hochzuziehen, Milliarden dafür zur Verfügung zu stellen, zu sagen, nein, wir brauchen noch mehr Technologie und wir müssen die Leute abhalten, das geht so nicht weiter. Denkst, ja, das treibt dich richtig, ja. Jetzt so kurz vor der Wahl fällt dir das ein. Die Zahlen dahinter sind natürlich irrsinnig beeindruckend. Allein im letzten Dezember sind über 300.000 Menschen über diese Grenze gekommen.
Ich habe gelesen, 2023 sind 3,2 Millionen Menschen von Mexiko illegal in die USA gekommen. Das ist ja fast die Einwohnerzahl Berlins.
Das ist das eine. Und wenn du dir mal die gesamte Präsidentschaft Biden anguckst, das sind geschätzt, so genau weiß das keiner, 8 bis 9 Millionen Menschen. 8 bis 9 Millionen Menschen. Das ist eine so hohe Zahl, das ist auch für ein riesiges Land wie die USA nicht einfach mal so eben zu absorbieren. Das ist nicht so ganz einfach.
Wird diese Diskussion darüber ausschließlich negativ geführt im Sinne von Überfremdung, steigende Kriminalität? Oder wird in der öffentlichen Diskussion auch Wert darauf gelegt, zum Beispiel zu sagen, wie viel von denen arbeiten dann im Niedriglohnsektor, in dem dann viele andere US-Amerikaner nicht arbeiten wollen? Und das ist ja wahrscheinlich keine Übertreibung, ist zu sagen, die US-Wirtschaft würde zusammenbrechen, wenn keine Migranten mehr da wären.
Ja, das ist das Interessante, dass du hast sozusagen auf der einen Seite jemanden wie Trump, die haben ein riesiges Interesse, das Thema wirklich am Laufen zu halten. Deswegen hat er sich jetzt schon zum zweiten Mal geweigert, sozusagen diesen Investitionen an der Grenze zuzustimmen. Das heißt, die verhindern, dass dort diese teils wirklich chaotischen Zustände aufgelöst und beendet werden, weil sie wissen, sie brauchen dieses Chaos. Ja, das ist ja bei all diesen Parteien, bei all diesen Leuten, die so populistisch daherreden und die gerade wie Pilze weltweit aus dem Boden sprießen, die immer so die ganz einfachen Lösungen anbieten. Die Wahrheit ist, die wollen gar keine Lösung. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch wenn du der AfD zuhörst. Die beackern die Vergangenheit. Die wollen gar nicht, dass Dinge gelöst werden, weil wenn sie gelöst werden, sind sie dann auch gelöst irgendwann, dann gibt's die nicht mehr. Die brauchen dieses Chaos. Und das ist das, was bei Trump genau das Gleiche ist. Die verhindern
immer wieder. Der war doch 4 Jahre lang Präsident, ne? Mhm. Und er hatte doch zum Beginn seiner letzten Präsidentschaft versprochen, dass er da quasi eine unüberwindbare Mauer bauen wollte.
Genau.
Was ist denn
die Mexikaner bezahlen sollen.
Ja, und was ist aus dieser Mauer geworden?
Also, diese Mauer, ich habe die ja zum Teil auch in Arizona gesehen. Ne? Da gibt's die absurde Situation. Du hast dann so Grenzstädte und durch diese Städte mitten hindurch geht diese große Mauer und die ist quasi kaum zu überwinden. Dann gehst du aber nochmal 10 Meilen rechts raus aus dieser Stadt oder 10 Meilen links raus aus dieser Stadt, dann endet diese Mauer plötzlich. Diese Befestigungsanlage hört einfach plötzlich auf. Ja. Und dann hast du da so einen kleinen Stacheldraht. Und ich erinnere mich, wie ich damals an einen sehr alten Mann, netter Mann, alter Farmer in Arizona getroffen habe. Dessen Sohn übrigens, sehr interessant, die Farm deswegen nicht übernommen hat, weil er einer der Miterfinder von World of Warcraft ist. Mhm. Also sein Sohn ist ein Genie im Bereich Computerspiele, Computergaming, ja. Mhm. Und ich weiß noch, wie der mit seinen über 80 Jahren und seiner Knarre in der Hand über diesen Stacheldraht stieg und sagte, guck mal, Markus, jetzt bin ich in Mexiko. und mich anguckte und die schöne rhetorische Frage stellte, wenn ich als Mann von über 80 Jahren so leicht mal kurz nach Mexiko und wieder zurück kann, meinst du, dann kann das ein drahtiger 35-jähriger mexikanischer Drogendealer auch? Mhm. Das war seine Frage. Und dann konnte man sehen, wie die Highways auf der anderen Seite im Niemandsland führten richtig breite Straßen runter an diesen Stacheldraht, 1 Meter hoch ungefähr. Und auf amerikanischer Seite nichts. Und über diese Wege werden Sinaloa-Kartell in dem Fall, werden die Drogen reingeschafft. Und das geht 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr schaffen die da das Zeug rein.
Aber wenn man das weiß, wenn man das doch weiß und man will das verhindern, warum wird es nicht verhindert? Ist das, also es gibt ja 2 Erklärungen. Die eine Erklärung ist, das geht einfach nicht. Die Grenze ist zu lang und wenn man das eine Loch zumacht, dann findet sich ein anderes. Mhm. Und die andere Erklärung ist, man will gar nicht richtig.
Also, das ist eine total interessante Frage. Diese Grenze sind 3000 Kilometer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist eine enorm lange Grenze. Und du siehst richtig, in Texas gab es ein riesiges Problem, gerade im letzten Dezember, im letzten Jahr, in einem Monat ja über 300.000 Menschen, nur in einem einzigen Monat. Und dann sind alle dahin gereist und waren furchtbar aufgeregt und haben dort Politik gemacht. Eagle Pass, ja, war dann der Ort, an dem sich alles abspielte, den man dann da richtig abgeregelt hat. Trump war da, Biden war da, die waren in unmittelbarer Nähe sozusagen dort gemeinsam unterwegs. Und dann macht man das zu und macht irgendwas. Und dann hat ja der Gouverneur aus Texas dann gesagt, okay, wenn ihr diese bösen Eliten in Washington und an der Ostküste und in Kalifornien, wenn ihr partout nicht kapieren wollt, was hier sich eigentlich abspielt, dann schicken wir euch die Leute jetzt einfach, damit ihr mal versteht, was passiert. Und hat dann Tausende und Zehntausende Leute mit Bussen nach New York beispielsweise schaffen lassen, was dann in New York eine richtige Einwandererkrise plötzlich ausgelöst hat, weil die gemerkt haben, ach du meine Güte, auch eine Stadt wie New York kann das nicht einfach mal eben so absorbieren. Und plötzlich gab es in New York ein Thema. Das war eine sehr teure und aber auch eine sehr effiziente Art, sozusagen mal auf das Problem aufmerksam zu machen. Mhm. Da werden dann diese armen Teufel, die dann kommen, ja, werden dann einfach auch ehrlich gesagt benutzt. Und das ist sozusagen der andere Teil der Geschichte. Und du siehst aber, seitdem sie das an der mexikanischen Grenze einigermaßen versucht haben, in geordnetere Bahnen zu lenken, lass es mich so sagen, seit der Zeit verschiebt sich das wieder. Plötzlich geht es wieder Richtung mehr New Mexico, geht es wieder mehr Arizona rüber, geht es rüber nach Kalifornien und so weiter. Das heißt, du baust irgendwo einen Zaun und an der nächsten Stelle gibt es direkt wieder ein Thema. Und was beeindruckend war zu sehen, wenn man dann darüber geht nach Reynosa, ja, da ist ja der Rio Grande, das ist der legendäre Fluss,
ja.
Mhm. Der aus Western und so weiter bekannt ist. Heißt in Mexiko übrigens Rio Bravo. Mhm. Ja, es hat dort einen anderen Namen, interessanterweise. Und ist gar nicht besonders breit und über diesen Fluss, um den Fluss geht's die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite liegt Reynosa. Das ist ein Städtchen, das sieht aus, als käme es direkt aus einem Sergio Leone-Western. Ja, da bläst dieser warme, heiße, staubige Wind da durch diese Städte. Überall in jede Ritze geht dieser Staub rein. Es war unvorstellbar warm. Und dann fährst du da durch und siehst überall Plakate. Von diesen Plakaten lächelt ein Typ. Die Zähne, diese eine Spur zu hell, die Frisur, diese Spur zu schleimig und du denkst, okay, wer ist dieser Typ? Was genau verkauft er? Verkauft er Staubsauger? Verkauft er Versicherungen? Ist er im Import-Export tätig? Was macht dieser Mann? Bis du merkst, ach so, das ist der Bürgermeister. Und wechselt sich immer in der Legislatur mit seiner eigenen Mama ab. Also wenn er durch ist,
ja,
dann übernimmt Mama.
Mhm. Also das Spiel von Putin und Medvedev.
Ja. Genau. Mhm. Wenn er durch ist, übernimmt Mama. Und wenn Mama durch ist, übernimmt wieder er. Das haben die jetzt schon 2, 3, 4 Mal so hin und her gespielt. Das heißt, es ist alles unfassbar korrupt. Du siehst es an diesen Zähnen, du siehst es an diesem Grinsen, das der im Gesicht hat. Du weißt sofort, womit du es da zu tun hast.
Ja, ist doch mal, ist
abends
super.
Ab 18 Uhr gehst Find du nicht mehr raus, weil gefährlich, Kartelle und wirklich gefährlich. Schießereien auf offener Straße. Ich habe erfahren von Müttern, die sich verabreden, zum Kindergeburtstag beispielsweise. Und bevor sie dann dahin gehen, um dieses andere Kind zu besuchen, rufen sie erst nochmal an und sagen, pass auf, wie ist es heute? Sind die Straßen sicher? Können wir da hinkommen? Oder gibt es gerade wieder irgendwo eine Schießerei? Mhm. Geht es gerade wieder irgendwo zur Sache? Mhm. So ist das. Und dann warten die dort auf diese Leute. Und du verstehst dann so langsam, es gibt ein Business, das ein noch viel größeres Business ist als das Drogengeschäft und wahrscheinlich das Waffengeschäft. Und das ist das Milliarden-Dollar-Geschäft mit armen Migranten. Damit kannst du Geld verdienen. Ja, es ist unvorstellbar. Die Leute zahlen tausende Dollar, um erstmal überhaupt aus Honduras oder Guatemala Richtung Mexiko zu kommen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder versuchst du den legalen Weg, mit dem Risiko, dass du abgewiesen wirst, ja, dass man sagt, du pass auf, wieder zurück mit dir nach Hause, warten monatelang, ewig warten auf dieses Verfahren, oder du versuchst es auf illegale Art und Weise. Und da kommt dann wieder dieser Fluss ins Spiel. Und dann versuchen nachts, in stockdunkler Nacht, ja, möglichst mondlose Nächte, drüben wartet die amerikanische Border Patrol, versuchst du dann da irgendwie rüberzukommen und rüber zu schwimmen. Und wenn du dieses Ufer, genau, wenn du dieses Ufer betrittst, dann steht der Typ vom Kartell da und sagt, okay, ich hätte jetzt von dir gerne 3.000 Dollar. Einfach nur dafür, dass ich dir die Erlaubnis gebe, dass du nachts über diesen Fluss schwimmen kannst. Mhm. Und wenn du jemand bist, der aus Asien kommt, dann kostet es 12.000 Dollar, weil Asiaten haben in aller Regel mehr Geld dabei. Okay. Und das kann der, weil er eine Waffe hat. Und der andere hat keine Waffe und dann werden die Leute bedroht, die werden notfalls auch erschossen. Du hörst die ganze Zeit, also es gibt kaum einen, der dir nicht erzählt, dass er von Leuten gehört hat oder selber auch Opfer war von Entführungen, werden dann so Tagesentführungen gemacht. Frauen, die sich auf die Reise machen, besorgen sich vorher die Antibabypille, weil sie eigentlich davon ausgehen müssen, irgendwo auf diesem Weg mindestens einmal vergewaltigt zu werden. Von Schleusern, von diesen miesen Typen, die man auf diesem Weg trifft.
Weiß man genau, wer diese Schleuser sind?
Das sind Angehörige von Banden, von Gangs, von diesen Kartellen, die wirklich nicht nur Teile von Mexiko, sondern große Teile von Südamerika, von so ja, fast Failed States fest im Griff haben. Das ist eine unvorstellbare Korruption. Und die beherrschen im Grunde dieses ganze Land. Und als wir dann diesem Fluss auch waren, dort gedreht haben, dann siehst du die auch, ne? Du bist sofort im Visier dieser Leute, dann fahren Wagen auffällig oft immer wieder an dir vorbei und so weiter. Du kriegst eine Idee davon, was sich da eigentlich abspielt. Und es sind dann echte Dramen. Wir waren in diesem Flüchtlingslager drin, da gibt es ein größeres Lager, unvorstellbar heiß. Wir haben einen jungen Mann getroffen, ich glaube 23 Jahre alt, der kam aus Honduras oder Guatemala, ich habe es vergessen. Und der hatte zwei Tage davor seinen Bruder verloren und hat mir auch dieses Foto gezeigt. Da liegt dann dieser Junge ertrunken am Flussufer. Und ich habe ihn dann gefragt, wie man das dann macht. Dann musst du ja deine Eltern anrufen und denen sagen, du pass auf, es ist was Schlimmes passiert. Und ich habe ihnen die Frage nicht gestellt, aber mir selber habe ich sie gestellt. Wie kommst du mit dieser Schuld klar? Ja, du bist der Ältere, der große Bruder, der es nicht geschafft hat, auf den Kleinen aufzupassen. Mhm. Ja, wie kommst du aus der Geschichte, aus diesem tiefen Konflikt jemals wieder raus? Ja. Genau. Und man merkt auch an ihm, der hatte das noch gar nicht verstanden, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und dann bist du da in diesem Lager da drin, in diesem Camp und triffst dann Menschen. Du merkst, die haben überhaupt keine Idee davon, was eigentlich auf sie wartet. Sprechen prinzipiell alle kein Englisch, sind in keinster Weise irgendwie vorbereitet auf dieses neue
Leben. Aber woher kommen die Illusionen, die sie sich gemacht haben?
Weißt du, was das Thema ist, Richard? Ich dachte auch immer, es geht um Illusionen. Mhm. Aber häufig geht's, ich habe keine andere Wahl. Ich hab eine Frau getroffen mit zwei sehr süßen kleinen Mädchen, zwei kleine Mädchen, die da in einer dieser unfassbar stickigen Buden da drin waren. Ja, das Leben besteht dann in so einem Lager einfach nur noch aus Warten. Keine Klimaanlagen, kein Nichts, 40 Grad und mehr. Und du versuchst irgendwie durch diesen wahnsinnig heißen Tag zu kommen und wartest. Und die war da, lebte auf wenigen Quadratmetern mit einer anderen Frau, die hatte auch zwei Kinder dabei. Das Interessante war, wenn man selber auch Kinder hat, man weiß, wie ungefähr Kinder in einem bestimmten Alter sind. Aber die verhalten sich völlig atypisch. Hängen dann wirklich so am Rockzipfel ihrer Mutter. Du merkst, diese Kinder haben zu viel erlebt für ihr junges, kleines Leben. Und sie gehörte einer mexikanischen Minderheit an. Die hat auch gar nicht richtig Spanisch gesprochen, sondern einen besonderen Dialekt, war gar nicht so leicht zu übersetzen. Und in ihrem Fall zum Beispiel, da ging es gar nicht um eine große Illusion, sondern es ging darum, irgendein Drogenkartell hat das Dorf niedergebrannt, in dem sie lebte. Da haben alle Häuser angezündet, weil die dieses Land für andere Zwecke brauchen, irgendwelche Drogen anzubauen oder irgendwelche miesen Geschäfte zu machen. Und vertreiben die Leute. Sagen, fahr zur Hölle, mach was immer du möchtest. Und die war alleinerziehend und nimmt dann diese beiden kleinen Kinder und versucht sich dann irgendwie an diese Grenze durchzuschlagen. Und ich merkte dann, die hat gar keine Illusion. Die will einfach nur irgendwie weiterleben.
Die hat keinen Ort, wo sie hin kann.
Genau, sie hat das auch nicht. Viele von denen haben dann irgendwie Verwandte, irgendwelche Anlaufstationen und so weiter. Das ja. Aber ich fragte sie dann, ob sie sich mit diesem Land auseinandergesetzt hat und ob sie jemals irgendwas von Donald Trump gehört hatte. Und sie guckte mich völlig fragend an mit leeren Augen und sagte, wer? Nie gehört. Und dann fragte ich, kennst du Joe Biden? Nie gehört. Die hatte keine Idee davon, was das eigentlich für ein Land ist und wie dort auch die Atmosphäre ist, in das ihr möglicherweise geht. Und das war interessant. Und was man eben dann auch dazu sagen muss, und da, glaube ich, müsste Politik sich viel häufiger ehrlich machen. Ich habe dir jetzt diese sehr traurige Geschichte erzählt und die gibt es dort zuhauf. Und wenn du mit den Leuten sprichst, auch mit dem zuständigen Sheriff auf der anderen Seite sprichst, der ein Mann ist, dem Regeln und Law and Order ist das System wichtig. Aber der sagt dir, pass auf, die meisten, die da kommen, sind eigentlich gute Leute. Die sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Aber es gibt natürlich auch Kriminelle. Und die sind schon in einer Zahl auch da, dass man nicht sagen kann, das sind ein paar versprengte Einzelfälle. Und die haben wir dann auch zum Teil getroffen. Also du redest dann mit Leuten und fängst dann an zu fragen. Und da merkst du plötzlich, der will er nicht erzählen, möchte er nicht. Sag, warum bist du denn abgehauen? Ich hatte Ärger. Sag, welchen Ärger hattest du denn? Ja, irgendwie mit einem anderen Typen und so weiter. Und bis du dann irgendwann langsam mitkriegst, okay, der ist natürlich auch wahrscheinlich Teil eines rivalisierenden Kartells, einer Gang gewesen und war jetzt, bevor er umgelegt wird, war es einfach die bessere Option, irgendwie abzuhauen und zu versuchen, nach Amerika zu entkommen. Das gehört alles zusammen. Und diese Art von Ehrlichkeit, zu der müssen wir auch in der Lage sein, auch politisch in der Lage sein, um nicht sozusagen die ganze Zeit die Legende erzählen, da kommen ausschließlich nur gute Menschen mit nur guten Absichten. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr.
Klar.
Dieses bisschen Wahrheit müssen wir uns gegenseitig auch zumuten. Denk oft, das würde so viel Schärfe auch aus dieser Diskussion rausnehmen.
Diese Entweder-Oder-Polarisierung, ne?
Ja, ganz genau.
Also ich meine, du hast ja jetzt sehr eindrucksvoll geschildert, ne, was das für eine fatale Situation ist. Du hast ja in Mexiko quasi eine Art Failed State. Du hast ein Land, das...
Also in Teilen, ne? In Teilen. Mexiko ist durchaus auch ein Land, das gerade so auf dem Sprung ist, ne? Das ist immer eines dieser Länder, das sich gerade sehr, sehr gut entwickelt. Aber es gibt eben genau
in diesen Grenzbereich. Aber du hast hochmafiöse Strukturen.
Genau, halt, ne? Da, wo viel Geld zu verdienen ist. Und mit Migration. Weißt du, das Ding ist, Richard, was mir nicht klar war, ich würde immer sagen, jemand, der weg muss aus seinem Land, der Ukrainer ist oder der Russe ist zum Beispiel, der versucht sich doch irgendwie nach Europa durchzuschlagen. Nein, dort an dieser Grenze hast du alles. Da hast du Menschen aus der ganzen Welt. Du hast Menschen, die aus asiatischen Ländern kommen. Du hast sehr viele Afrikaner. Du hast Menschen aus Bangladesch beispielsweise.
Erklär mir das mal. Warum gehen Menschen aus asiatischen, warum kommen die über die mexikanische Grenze? Ja. Das war mir bisher überhaupt nicht klar.
Genau, Russen, Ukrainer, die triffst du dort alle. Du hast wirklich die ganze Welt. Und dann verstehst du plötzlich, was das für ein Dorf geworden ist. Das ist auch Thema deines Buches letzten Endes. Dieser Planet, auf dem wir leben. Jeder ist mittlerweile einfach unterwegs und alles ist erreichbar.
Genau, und die Globalisierung macht die Probleme der anderen zu deinen Problemen.
Ja. Richtig, richtig. Und du hast halt Flüge, die dann irgendwo, was weiß ich, du kannst nach Mexiko reinfliegen zum Beispiel, ja, wenn, je nachdem, wer mit wem welche Abkommen hat, fliegst du dann einfach dahin und dann schlägst du dich irgendwie da durch und versuchst irgendwie ins große gelobte Land zu kommen.
Aber jetzt nochmal die Frage, warum landet die ganze Welt in Mexiko an? Also das ist mir jetzt nicht klar. Wenn ich jetzt von Bangladesch in die USA möchte, warum muss ich dann den Weg über Mexiko gehen?
Also Die Antwort ist, glaube ich, komplex. Das eine ist, ich erinnere mich, ich habe mal Einwanderer in New York getroffen, auch Menschen aus Bangladesch, die dort Fahrräder repariert haben. Die haben diese, das sind diese Gig-Workers, ja, diese Gig-Economy, die in Amerika mittlerweile ein riesiger Faktor ist. Menschen, die wirklich so von der Hand in den Mund leben, ja, von Tag zu Tag sich irgendwie durchschlagen. Denen habe ich damals diese Frage auch gestellt. Die haben gesagt, naja, von Bangladesch aus, es gab da irgendwie Flüge nach Lateinamerika. Das war in dem Moment, war das sozusagen für uns die beste Option. Andere entscheiden sich ja, nach Europa zu gehen. Kommt auch immer ein bisschen davon an, wen du wo kennst beispielsweise. Ja, das sind so alles die Themen. Mhm. Und dann versuchst du, über diese Grenze zu kommen. Und auch da merkst du wieder, wie leicht es ist, Menschen heute zu manipulieren. Ich habe dir gerade erzählt von dieser Frau, die keine Ahnung davon hatte, wer Donald Trump ist. Ja. Wenn du aber in der Lage bist, sozusagen am Nachrichtengeschehen in irgendeiner Form teilzunehmen und alle haben ihr Telefon dabei und so weiter, dann kannst du heute so leicht dieses ganze Thema manipulieren. Mir hat einer erzählt, als Biden ins Amt kam, haben diese Kartelle dafür gesorgt, dass gefakte Zeitungen gedruckt worden sind in Lateinamerika, in verschiedenen Ländern, haben die in Umlauf gebracht. Und in diesen Zeitungen konntest du lesen, Joe Biden hat die Grenzen Mexiko-Amerika geöffnet, ihr seid alle herzlich willkommen. Und daraufhin haben sich Hunderttausende auf den Weg gemacht. Mhm. Warum? Weil die natürlich weiter Geld verdienen wollen. Weil es ein Multimilliarden-Dollar-Business ist. Du kannst mit armen Menschen unfassbar viel Geld verdienen. Mhm. Das ist das ganze Ding.
Gibt es internationale Organisationen, Polizeieinheiten und so weiter, die jetzt ganz gezielt diese Schleuserorganisationen versuchen, irgendwie dingfest zu machen und hinter Schloss und Riegel zu bringen? Oder können die relativ unbehelligt schalten und walten?
Also Mexiko hat das ja jüngst irgendwie gemacht, also wo ein Wille, da ein Gebüsch, wie du weißt, und das funktioniert dann auch. Also wenn der politische Wille da ist, sozusagen das in den Griff zu kriegen, das haben wir ja auch beim EU-Türkei-Abkommen erlebt, ja, wenn der politische Wille von Erdogan da ist, zu sagen, pass auf, ich halte die Leute zurück, ich halte sie davon ab, nach Griechenland und dann möglicherweise weiter nach Deutschland zu reisen, dann funktioniert das schon auch. Aber dieser politische Wille muss eben da sein und ich sag mal, so, man braucht nicht viel Fantasie. Ich habe dem einen auch die Frage gestellt, sagte, sag mal ehrlich, wie läuft denn das, mit einem Journalisten dort gesprochen, wie läuft denn das? Auf der Seite werden doch die Leute massenhaft bestochen, auf der mexikanischen Seite. Er meinte, ja klar, die werden alle bestochen. Jeder verdient an diesem Multimilliarden-Dollar-Business. Was ist auf der anderen Seite? Wenn du den Sheriff in Texas fragst, dann sagt er dir, also es gibt einzelne Fälle von Korruption und so, aber eigentlich sind die Leute alle sehr klar und so weiter und nicht zu bestechen. Der mexikanische Journalist sagt, natürlich gibt es die Bestechung auf der anderen Seite, aber sonst würde das ganze Business nicht funktionieren. Ne? Ja, genau, das kann man sich irgendwie vorstellen. Und was dann, und das war etwas, was ich nicht so klar hatte, was mich dann wirklich umgehauen hat, war etwas anderes. Du hast diese eine große Grenze, aber dahinter gibt es nochmal so 40, 50 Meilen, sagen wir so eine Art Niemandsland.
Ja, ne, es ist auch oft von einer Todeszone die Rede, genau, und vielen Leuten, genau, die auf dem Weg dahin irgendwie verdursten, so, oder zusammenbrechen.
Genau, ja, genau das. So. Und da waren wir dann mit diesem Sheriff unterwegs, der ein älterer Mann, der mit seiner Waffe, der sah genauso aus, hat einen herrlichen Hund. Dieser Hund saß dann bei mir auf dem Schoß und hat mir die ganze Zeit das Gesicht abgeschlabbert und wir fuhren dann da in diese Wüste rein. Und das ist diese Zone, 30, 40, 50 Meilen. Und dahinter gibt es sozusagen nochmal so eine zweite Linie, ja, wo die dann sehr scharf kontrollieren und versuchen, die Leute aufzugreifen. Und jetzt passiert Folgendes. Manche, nicht alle, aber viele trauen sich dann nicht mehr weiter. Die verlässt sozusagen der Mut, ja, Angst vor der eigenen Courage. Du hast es irgendwie über diesen Fluss geschafft, nachts, Strömung, gefährlich. Und jetzt bist du endlich auf der richtigen Seite und sie haben dich noch nicht erwischt. Und dann ist die Frage, riskierst du jetzt weiterzureisen? Wenn sie dich dann in dieser zweiten Linie rausholen, dann wartet direkt der Knast oder das nächste Flugzeug auf dich und du bist wieder weg. Sofern du nicht einen Aufenthaltsstatus irgendwie kriegst, weil man sagt, okay, du bist wirklich schutzbedürftig. Und das Risiko ist sehr, sehr groß, ausgewiesen zu werden. Das heißt, es gibt Leute, die verstecken sich dann in diesem Streifen. Mhm. Viele verdursten auf dem Weg dahin, ja. Viele schaffen es einfach nicht durch die Wüste. Das ist ein erzählte mir auch der Sheriff, der sagt, die treiben die Leute ohne groß essen und trinken, ja. Die treiben die mit einer unvorstellbaren rohen Gewalt einfach da durch, sagen, okay, seht jetzt irgendwie zu, kommt irgendwie klar, verstecken die in irgendwelchen Containern drin. Ich habe diese Container gesehen, oben so ein kleiner Luftschlitz drin und ansonsten einfach alles komplett so zugeschweißt und zugenagelt und dann sitzt du da drin. Und wenn das schief geht, wenn die, da gibt es Unfälle, Verfolgungsjagden mit der Polizei, landest dann irgendeinem Betonmasten oder Pfeiler, irgendeinem Brückenpfeiler, du erstickst da drin, weil es plötzlich viel zu heiß wird oder weil der Typ kalte Füße kriegt und abhaut. Und die lassen dich dann einfach da, verrottest du. Das ist überhaupt kein Thema für die.
Ja.
Und manche verstecken sich dann in dieser Zone. Ich habe eine Frau getroffen und es hat mich wirklich berührt. Die lebt seit 28 Jahren in einem Wohnwagen. Er hatte vorher mal ein Haus, ein kleines Häuschen. Das mussten sie dann verkaufen, weil es irgendwie schwierig wurde. Lebt in einem Wohnwagen seit 28 Jahren illegal in dieser Zone. Die hat in dieser Zeit geheiratet. Die hat in dieser Zeit zwei Kinder bekommen. Diese beiden Jungs, sehr nette Jungs, die sind Amerikaner. Wer in Amerika geboren wird, ist amerikanischer Staatsbürger. Mhm. Das heißt, in dieser einen Familie ist der eine Teil legal und der andere Teil ist illegal. Praktisch nicht da, ist offiziell nicht da.
Nicht vorhanden.
Und ich habe sie dann gefragt, was bedeutet das im Alltag, in deinem Leben? Und es war interessant zum Spüren auch, was das mit den Menschen macht, so ein Leben im Verborgenen. Ja, das sind Leute, die ständig in der Angst vor Entdeckung leben, aufzufliegen. Das heißt, die spricht leise. Die spricht sehr zurückhaltend, die versucht nicht aufzufallen.
Unauffällig zu sein. Du hast ja auch gar nichts. Du hast keine Krankenversicherung, genau. Du hast keine Fürsorge, kein gar
das
nichts.
Ist
du
der
existierst
Punkt.
Ja nicht.
Wie kriegst du zwei Kinder, wenn du keine Krankenversicherung hast?
Habe ich mich auch gerade gefragt. Zu Hause genau. In ihrem Wohnwagen?
Nee. Du gehst ins Krankenhaus. Dann gibt es offenbar Ärzte, die sagen, okay, ich habe nichts gesehen. Ich bringe jetzt dein Kind auf die Welt. Wo ist das Bargeld? Es läuft alles in Cash, alles Bargeld. Gehst dann dahin. Sie hat mir erzählt von einer Tante, die ist offenbar schwer an Diabetes erkrankt. Der mussten sie jetzt beide Beine abnehmen. Alles illegal, alles inoffiziell, alles unter der Hand, alles in bar bezahlt. Anderes Thema, Krankenversicherung. Wenn du nicht auf deine Arbeitsstelle kommst, die macht für $60, macht sie ein ganzes Haus sauber. Alles schwarz, alles illegal. Wenn die nicht zur Arbeit kommt, kriegt die auch kein Geld. Gibt's natürlich keine Arbeitslosenversicherung, keine Krankenversicherung, kein gar nichts. Ihr Mann ist Bauarbeiter. Sagt, es kann passieren, der arbeitet wochenlang auf irgendeiner Baustelle. Der spachtelt dort und mauert und malt und keine Ahnung, was er da alles tut. Wenn der Bauherr am Ende sagt, du, ich war mit dir nicht zufrieden oder ich habe keinen Bock zu bezahlen, dann schickt er den einfach nach Hause.
Ja, der kann ihn ja nicht verklagen.
Exakt, weil es gibt ihn gar nicht.
Ja, hat ja keinen juristischen Schutz.
Genau, das heißt, du bist völlig entrechtet und lebst so in diesem komischen Status, lebst du 28 Jahre in diesem Land. Zur Wahrheit gehört auch, wenn diese Leute nicht da wären. Ich meine, allein Joe Biden, ich habe dir eben gesagt, 8 Millionen Menschen sind in seiner Legislatur nach Amerika gekommen.
Über die mexikanische Grenze.
So. Ja. Aber diese beiden Regierungen, Administration, hat in dieser Zeit fast 13 Millionen neue Jobs geschaffen. Bidenomics ist das Thema. Die sind wirtschaftlich gerade wahnsinnig erfolgreich. Das heißt, da gibt es auch offensichtlich einen hohen Bedarf. Und da hast du auch die Antwort auf die Frage.
Du hast natürlich einen radikalen Niedriglohnsektor mit Leuten, mit Illegalen, die überhaupt gar keine Ansprüche stellen können.
Richtig. Ne?
Ist ja schon so eine Form von Halbsklaverei im Grunde
absolut.
Genommen.
Absolut. Ja. Absolut. Und da hast du aber auch die Antwort auf die Frage, warum man dann doch sagt, das ist ein bisschen wie Meloni, ne? Meloni kurz vor Wahlen in Italien wird gewettert gegen Einwanderer und so weiter und dann sagt man, okay, und jetzt müssen wir hier durchziehen, das geht so nicht weiter. Aber nach den Wahlen, sagt man, du pass auf, wie brauchen die dann, ne? Wir brauchen die in Italien auf den Feldern, wir müssen unsere Melonen ernten, wir müssen unsere Trauben ernten, wir müssen unsere Äpfel ernten, die Pfirsiche, so, das muss alles eingebracht werden. Wir brauchen Leute. Schlicht und ergreifend. Und das ist sozusagen das, was du auf der einen Seite in politischen Sonntagsreden erzählst und deinen Wählern erzählst und sagst, jetzt greifen wir hart durch. Und auf der anderen Seite weißt du ganz genau, natürlich brauchst du auch diese Art von Ökonomie, ansonsten bricht der ganze Laden zusammen. Und das ist der Konflikt, in dem sich viele Politiker, glaube ich, mittlerweile bewegen. Und diese Frau, ich habe sie zum Abschluss gefragt, ich habe gesagt, sag mal, du kannst ja auch nicht mehr zurück nach Mexiko. Du kannst ja deine Familie nicht mehr besuchen. Du siehst die alle nie wieder. Dann sagte sie, ja, das wird so sein. Und dann sage ich, und sei es mal ehrlich, ne vale la pena, habe ich sie gefragt. Ja, es ist auf Italienisch. Hat sich das alles gelohnt? Und sie sagte auf Spanisch, ja, vale la pena. Heißt genauso. Okay. Hat sich absolut gelohnt. Es war es alles wert.
Gibt es für die großen Fragen, also der Migration, dass man das nicht den Schleusern überlässt, sondern dass man kontrollierte Migration macht und so weiter, gibt es da eigentlich Lösungsansätze? Ich meine, du hast ja jetzt einfach eine unsägliche Trübsal im Grunde genommen. Eine Doppelmoral, auf der einen Seite auf die Migranten geschimpft, auf der anderen Seite lebt die Ökonomie davon, dass es diese Illegalen gibt. Die werden auch ausgebeutet, die helfen der amerikanischen Wirtschaft, die helfen anderen Leuten reich zu werden.
Richtig.
Ja, und auf der anderen Seite sind sie für alles verantwortlich, weil es natürlich unter ihnen auch durchaus und nicht wenig Kriminalität und so weiter gibt. Richtig. Überall, wo Leute ungebildet, arm und so weiter sind.
So
und für diesen ganzen gigantischen, komplizierten, widersprüchlichen Themenkomplex. Ich meine, es gibt doch sicherlich Leute, Professoren und so weiter, sich hauptberuflich mit diesen Dingen beschäftigen. Ja, und die Überlegungen anstellen, wie man diese ganze Situation humanitärer machen kann. Kennst du da irgendwelche Ideen? Also mal jenseits des Populismus von Mauer bauen und nicht Mauer bauen und so weiter. Wird da an Lösungen denn gearbeitet?
Ja, ich es ist schon ganz interessant, ne, wie sich auch zum Beispiel auf demokratischer Seite in den USA, ja, es war ja lange Zeit irgendwie war die Erzählung, also wir wollen eine humane Einwanderungspolitik und so weiter und das werden wir auf gar keinen Fall in irgendeiner ändern. Wir begreifen uns als Einwanderungsland. Da gibt's ein Umdenken und ich glaube, und das nehme ich auch in Deutschland wahr, jemand wie Gerald Knaus zum Beispiel, der sich wie wenige andere mit Migration beschäftigt, du kennst den auch,
ja.
Sehr ideologiefrei übrigens.
Ja.
Ja, das ist
auch
das, was ich an Gerald so schätze.
Ja.
Der sagt immer, pass auf, wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen auf der einen Seite legale Möglichkeiten der Einwanderung schaffen. Das heißt, im Grunde dieser alte Gedanke zu sagen, Asyl ist für Menschen, die uns brauchen, aber dann wirklich Asyl für wirklich Verfolgte, politisch Verfolgte. Mhm. Und Einwanderung ist für Menschen, die wir brauchen.
Mhm.
Das ist eine Formel, für die sind führende SPDler noch vor Jahren tierisch verprügelt worden. Heute ist das eigentlich fast Basiskonsens. Und ich würde sagen, das ist eigentlich auch eine gute Formel. Ich finde, ein Land hat das Recht zu sagen, wenn jemand einwandern möchte, okay, pass auf, dich möchten wir, weil wir haben gesehen, du hast dich vorbereitet, du hast die Sprache schon mal ein bisschen gelernt, du hast eine Ausbildung in irgendeiner Form gemacht, dich können wir hier gut gebrauchen und deswegen kriegst du in diesem Land eine Chance. Das ist keine Einbahnstraße.
Das klingt logisch und ist auch alles intelligent, aber eine Frage bleibt dabei für mich übrig. Wir unterscheiden ja zwischen den Leuten, die aus politischen Gründen Asyl suchen. Ja. Und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Nun können ja Wirtschaftsflüchtlinge auch gleichzeitig Hungerflüchtlinge sein.
Mhm. Ne?
Also was ist, wenn du unter anderem Klimawandel bedingt in den semiariden Gebieten in Afrika, wenn da die Äcker versteppen und die Ernten ausfallen und so weiter. Und die Leute machen sich dann auf die Socken. Und das sind Leute, die wir vielleicht in unserer Ökonomie nicht gebrauchen können und die auch nicht die Qualifikationen haben, die für uns interessant sind, die aber bei denen es trotzdem schlichtweg ums Überleben geht. Die fallen ja in diesem Raster durch.
Mhm.
Na, du hast auf der einen Seite diejenigen, die sich Mühe geben und die dann als Arbeitskräfte bei uns benötigt werden und gebraucht werden. Und hast auf der anderen Seite die politisch Verfolgten, aber du hast die vom Hungertod Verfolgten, die kommen nicht vor.
Mhm.
Das ist ein bisschen die Lücke in dem System.
Nur in dem System, Richard, das wir gerade jetzt haben, ist ein wahnsinnig zynisches System, da kommen die auch nicht vor. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich sag mal, ich habe vor Jahren, weiß ich noch, ich war in Marrakesch unterwegs, Marokko. Und da saß am späten Abend, das war so eine Szene im Vorbeigehen, da saß eine erkennbar wirklich arme Frau mit ihrem sehr, sehr dünnen, halb verhungerten Kind in den Armen auf dem Boden. Und Marokko ist ja ein wichtiges Land, wenn es um dieses Thema geht. Und du siehst auch, ne, in den Plätzen und Straßen, auch in Marrakesch und so weiter, siehst du viele Menschen, die erkennbar nicht aus Marokko sind, sondern die kommen dann aus Ländern Subsahara, ja, ja. So, die dann dort auch teilweise echt hart gemobbt und auch rassistisch verfolgt werden, wie in Tunesien beispielsweise. Man wirklich schlimm behandelt die Leute. Und die sind erkennbar auf dem Weg irgendwie nach Europa. Nur diese Frau in dieser Medina mit diesem armen Kind auf dem Schoß, die wird niemals irgendwie einen Weg nach Europa finden. Einen dieser illegalen Wege. Mhm. Die kann den gar nicht bezahlen. Die ist nicht in der Lage, mit ihrem Kind sich auf diese Reise zu machen. Allein physisch nicht. Das kann
ja,
die nicht.
Deswegen kommen Kraft ja vor allen Dingen so viele junge Männer.
So.
Ne? Ja.
Und deswegen ist dieses System schon an dem Punkt vollkommen ungerecht. Das ist völlig ungerecht. Die Menschen, die wirklich, wirklich Schutz brauchen, sind nicht zwangsläufig die, die an der mexikanischen Grenze landen. Das muss man sich einfach mal klar machen. Und deswegen denke ich immer, man muss auch dieses grauenvolle Sterben auf dem Mittelmeer, dieses grauenvolle Sterben auf dem Weg quer durch Lateinamerika, ja, im Dschungel irgendwo zwischen Venezuela und Panama zum Beispiel, das können wir doch nicht ernsthaft tolerieren und sagen, okay, wer es dann irgendwie am Ende mit Hilfe von kriminellsten Typen für viele tausend Dollar über den Rio Bravo oder wahlweise auch den Rio Grande schafft, zu dem sagen wir dann, guck mal, herzlich willkommen, das ist dann unsere humane Einwanderungspolitik. Mhm. Das ist kein guter Weg. Mhm. Und was Gerald Knaus ja immer sagt, ist, wenn du auf der einen Seite sozusagen legale Wege möglich machst, dann ist der andere harte Teil der Wahrheit, du musst die illegalen Wege verunmöglichen. Die musst du versuchen, in irgendeiner Form zu kontrollieren. Und ich glaube, mit Abkommen, die man mit Drittstaaten, ja, mit Staaten außerhalb Europas, mit Staaten außerhalb der USA schließt, kann das auch gelingen. Wenn der politische Wille da ist, kann das auch tatsächlich gelingen. Aber du hast recht, es gibt da keine einfachen Lösungen. Nur dieses ganze System, so wie es jetzt läuft, und das war der Satz, den ich so oft gehört habe, dieses System ist kaputt. Mhm. Das ist zynisch. Da verdienen die Falschen Milliarden, Milliarden und Abermilliarden. Und das können wir so nicht weitermachen. Und das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Und es war dann auch interessant. Ich hatte eine schöne Begegnung im tiefsten Pennsylvania mit, wie soll man sagen, es war eine Gruppe von Desperate Housewives, so muss man sich das vorstellen, so richtige, nette amerikanische Vorstadtfrauen, die alle Hardcore-Trump-Fans waren. Und du kannst dir das nicht vorstellen, die saßen da mit Hüten in Stars and Stripes, ja, amerikanische Fahne. Die eine hatte Ohrringe in den amerikanischen Nationalfarben. Man war gekleidet in amerikanische Nationalfarben. Man saß auf einer Veranda eines Hauses, das komplett in amerikanischen Nationalfarben angemalt war.
Okay, aber keine Confetti-Flags.
Na, keine Confetti-Flags, nein. Und davor stand eine überlebensgroße Statue von Donald Trump. Das waren harte Donald Trump-Fans. Und ich fragte dann irgendwann, hat irgendjemand eine Waffe dabei? Und dann stöckelte die eine so mit ihren hochhackigen Schuhen los und holte entspannt aus ihrer sehr eleganten Handtasche einen Revolver raus und legte mir dann so hin. Das war für sie das Normalste der Welt. Und das wollte sie mir mal zeigen, ja. Und sagte, wenn da jemand kommt, und dann muss ich mich verteidigen können und so weiter. Die Diskussion fängst du am besten auch erst gar nicht an, weil es ist alles sehr hart ideologisch. Und wenn du dann sagst, pass auf, ihr seid doch alle christlich. Ja, ja, klar. Und die Probleme in der amerikanischen Gesellschaft haben angefangen, als wir Gott aus der Gesellschaft genommen haben. Dann sagst du, pass auf, also Gott, Donald Trump, wenn der die Bibel hochhält und dann sagt, I have many of them, ja, weil er die Bibel verkaufen will, die er gerade wieder rausgegeben hat. Und dann wird gefragt, was ist denn eigentlich deine Lieblingsbibelzeile? Und dann sagt er, da möchte ich nicht sagen, weil ist mir wirklich zu intim. Ich meine, Donald Trump, ja, der alles sagt.
Natürlich.
Dann aber, das ist mir aber zu intim, weil er offensichtlich keinen
kein
Kopf
einziger
hat.
Satz, nein.
Na, kein einziger.
Kein einziger. So. Nicht mal Auge um Auge, Zahn um Zahn
gar
oder
nichts.
Irgendwas, was er locker hätte benutzen können.
Richtig. Ja? Fiel ihm keiner ein, aber I have many of them. Ja,
ja, genau.
Und damit macht er gerade sehr viel Geld mit dem Verkauf, genau, der Donald
Trump. Er geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Armer ins Himmelreich.
Zum Beispiel. Das fiel ihm aber alles nicht ein, weil halt zu intim. Und dann sagt, wie geht's euch denn, wenn dann so einer die Bibel hochhält? Und dann sagt ihr, bitte, das ist ein Mann, der macht auch mal Fehler und dann hat er auch mal schlechten Sex mit einer Prostituierten oder mit einem Pornostar oder mit wem auch immer. Wer macht keine Fehler und so. Also du brauchst die Diskussion nicht anzufangen, weil ihm wird alles verziehen, während wiederum Joe Biden nichts verziehen wird.
Genau,
so.
Genau, so läuft.
Aber was ich interessant fand,
ich finde das auch interessant, als du dich da gerade auf Gott berufen hast oder die Frauen sagen, ne, der Verlust Gottes in der Gesellschaft ist die Wurzel allen Übels. Also ich denke, den lieben Gott, wenn es ihn gibt, der würde mit Sicherheit die Waffengesetze verschärfen. Ja, frei nach dem Bibelsatz, mein ist die Rache, sprach der Herr.
Richtig, ja.
Bevor uns übrigens jemand gleich und gesagt, ich hätte den Bibelsatz falsch zitiert, es war ein Scherz.
Gut.
Ja, also nicht den mein ist die Rache, sondern mit dem Armen und dem Reichen.
Ist schon klar.
Die ins Himmelreich eingehen.
Ist schon klar. Ja. Das Ding ist halt, und da muss man, finde ich, auch da, ne, wir reden ja so oft über die Verhärtung in unserer Gesellschaft, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, auf den anderen einzugehen, mit dem anderen zu reden. Auch das war sehr interessant. Du stellst ein paar Fragen, du stellst eine halbkritische Frage zu Donald Trump und die waren kurz davor, mir mit ihrem nackten Gesäß ins Gesicht zu springen, ja. Und die eine war auch kurz davor, ständig irgendwie dann das Interview abzubrechen und dann lief sie so rum, ganz aufgeregt und sagte, es ist wieder das Gleiche und diese bösen und diese üblen Typen, diese scheiß Mainstream-Presse und so weiter. So ging es direkt los.
Establishment.
Genau. Und dann hat sie aber gemerkt, dass ich eigentlich ihr gar nichts will und dass ich auch nicht unbedingt mit 5 Vorurteilen im Kopf ankomme, sondern ich wollte gerne verstehen, was eigentlich das Thema ist. Und er hat mir gesagt, pass auf, ich verstehe, dass diese Situation an der Grenze, dass ihr die schwierig findet und dass die nicht in Ordnung ist. Und wenn du dann anfängst, mal ernsthaft auf die Leute einzugehen, dann gibt es ein interessantes Erlebnis. Die sind zwar in Teilen hart rassistisch und sagen Dinge, die willst du eigentlich nicht hören. Aber dann sind sie dann doch auch wieder gute Menschen und sagen, pass auf, wir haben hier ganz viele Einwanderer in dieser Community. Und unter diesen Frauen waren 2 asiatischstämmig. Die eine kam ursprünglich aus Hongkong, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also chinesische Einwanderer, Einwanderergeschichte, die dann sehr plastisch erzählte, wie sie vor vielen Jahren in die USA gekommen sind und sich dort mit sehr harter Arbeit ein neues Leben aufgebaut haben. Die andere kam aus Mexiko und alle einte dieses eine Thema. Wir wollen, dass dieses Chaos, dass diese irreguläre Migration, dass das so aufhört. Und wir wollen schon gar nicht, dass da einfach irgendwelche Kriminellen über die Grenze kommen. Mhm. Aber womit wir kein Problem haben, ist, wenn Menschen kommen, die gute Absichten haben. Mhm. Was du dann mitkriegst, ist, wenn du dich wirklich ernsthaft und mal ehrlich versuchst, auf eine solche Debatte einzulassen, dich wirklich mal versuchst, in die Schuhe dieser Leute zu stellen. Und das ist auch so die Lehre, ja, die auch, glaube ich, für uns wichtig ist. Dann verstehst du plötzlich, nein, da sitzen nicht harte Rassisten und schon gar keine rechtsradikalen Hausfrauen vor dir, sondern da sitzen Menschen vor dir, die wollen, dass ein bisschen Ordnung, ein bisschen Recht und Gesetz noch gilt. Und die auch das Gefühl haben, auch die mit eigener Migrationsgeschichte, wir haben uns damals hinten anstellen müssen. Wir haben sehr hart dafür gearbeitet, um Teil dieser amerikanischen Mehrheitsgesellschaft zu werden. Wir haben uns sehr klar an Regeln halten müssen. So wie auch diese arme Frau aus Mexiko, von der ich dir erzählt habe, im Wohnwagen, die da 28 Jahre lang lebt. Ich meine, niemand hält sich genauer an Recht und Gesetz als diese Frau, weil die weiß, jede Meile, die sie zu schnell fährt, kann sofort in die nächste Polizeikontrolle führen. Und diese Polizeikontrolle kann das Ende meines amerikanischen Traums sein. Das weiß die ganz genau. Es gibt wahrscheinlich niemand in Amerika, der so genau nach Recht und Gesetz lebt, wie diese Frau und Menschen in ihrer Situation. Und das ist eigentlich das, was diese Trumpistinnen da auch wollten. Das war dann sehr spürbar. Und du merkst, es gibt da einen Weg, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber man darf halt nicht mit diesem, sofort mit diesem Klischee, ja, da sitzen mir jetzt harte Rechte gegenüber, das sind alles Nazis, das sind alles Rechtsradikale. Nein, das sind sie nicht. Mhm. Sondern es sind Leute, die haben eine etwas härtere Haltung zur Einwanderung. Das sind Leute, die haben eine andere Vorstellung von Recht und Gesetz. Und das ist per se erstmal noch nichts Schlechtes. Mhm. Und ich glaube, dass man sie dann teilweise, da kommen auch üble Sachen, die sie dann zum Teil sagen, aber da denke ich manchmal, da kann man dann auch ins Gespräch kommen. Und gerade wenn du sie dir dann einzeln nimmst, na, im Kollektiv wird dann echt gehetzt und hart geredet. Wenn du die eine dann mal, wenn du sozusagen mal jemanden separierst aus der Gruppe, sag mal ehrlich, wie siehst du das denn? Wie ist denn das wirklich für dich? Sind das wirklich alles schlechte Leute, die da kommen? Dann kommt sofort der Satz, nein, ich weiß ja, die meisten Leute haben eigentlich gute Absichten, aber wir wollen diese Kriminalität nicht, wir wollen diese Kriminellen nicht. Und wir wollen, dass da Ordnung herrscht. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass wir einfach die Kontrolle über das Land verlieren. Das ist das Thema. Und ich glaube, das ist auch hier häufig das Thema.
Und so vieles von dem auf eine gewisse Art und Weise eben auch auf die europäischen Migrationsprobleme übertragbar.
Ja.
Und das ist einfach, immer wenn du von Migration erzählst oder wenn wir gemeinsam drüber sprechen, bleibt bei mir immer der Eindruck zurück, dass es sich um eines der komplexesten Probleme handelt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und dass es ein denkbar ungeeignetes Thema ist für klare Schwarz-Weiß-Schablonisierungen.
Richtig.
Und aber genau auf diese Art und Weise wird im Regelfall in der Öffentlichkeit darüber diskutiert. Ja, entweder sind alle Migranten gute oder alle Migranten des Teufels und so weiter.
Richtig.
Auch die Frage, sind es zu viele oder nicht zu viele? Ja, sehr, sehr, sehr komplizierte Frage. Du hast das ja gerade an dem Knaus-Beispiel, hast du ja gesagt, ne? Also die Frage ist nicht, ob es zu viele sind, sondern ob es die richtigen sind. Und dann ist wiederum die Frage, wonach man das sortiert. Mhm. Also mit einfachen Lösungen ist in der Migrationsfrage überhaupt nichts geworden.
Das ist das eine. Und das andere ist, das wird dir dann dort auch klar, und das ist etwas, was mir echt zu denken gibt, die Frage, wie kommen wir noch an die richtige Information? Oder anders gesagt, wie kriegen wir die richtige Information vermittelt? Das Verrückte ist, Richard, es gibt in Amerika gerade einen Industrieboom, der selbst die optimistischsten Erwartungen übertrifft. Das hat Paul Krugman neulich in der New York Times auch so geschrieben, der Nobelpreis. Ja,
allerdings muss man auch sagen, aufgrund einer quasi kommunistischen Maßnahme. Ja, also die Biden-Administration pumpt wie bekloppt Geld da rein. Sie macht das, was eigentlich in den USA als des Teufels gilt, nämlich keynesianistische Politik. Ja. Das heißt, der Staat tritt als Großinvestor auf und mit den Steuererleichterungen hier, Finanzspritzen da und so weiter. Also das Gegenteil von freiem Markt. Ja, und damit hat man erstmal einen gigantischen Boom ausgelöst, wo man dann lange darüber streiten kann, wie nachhaltig er ist und wie lange er anhält. Aber immerhin, der Boom ist da.
Genau, ich habe hier die Südkoreaner, ne, LG zum Beispiel, die investieren jetzt knapp 6 Milliarden Dollar in eine Batteriefabrik in Arizona. Ford plant ein Werk für jährlich 500.000 Elektroautos in Tennessee. Intel will demnächst in Ohio 20 Milliarden investieren. Mhm. Ja, das ist ein gigantisches Projekt, das die angeschoben haben. Und das haben die auch gut gemacht, ne? Es gab diese drei großen Gesetze. Ende 21 bringt Biden dieses Infrastrukturpaket durch den Kongress, ganz am Anfang schon. Da haben die 550 Milliarden Dollar für Straßen, Brücken, Breitbandausbau und so weiter locker gemacht. Das ist
Keynesianismus.
Genau. Ja. Dann kam der Inflation Reduction Act, 780 Milliarden Booster für umweltfreundliche Technologie. Und dann nochmal der CHIPS Act, das sind diese drei Gesetze, für knapp 300 Milliarden Dollar. Da geht es dann um Halbleiterproduktion und so weiter. Mhm.
Und übrigens auch der Versuch, so viel Technologie wie möglich und interessante Unternehmen aus Deutschland abzuwerben. Ne?
Richtig. Und das funktioniert ja auch. Mhm. Die gehen dorthin, gebunden übrigens an grüne Energie. Das muss möglichst nachhaltig sein. Das heißt, selbst wenn jemand wie Trump jetzt übernehmen würde, wäre es wahnsinnig schwer, das alles wieder umzudrehen. Ja. Und das ist das, was der alte Mann im Weißen Haus, das muss man den lassen, echt smart eingetütet hat. Aber das Verrückte, Richard, jetzt kommt mein Punkt. Wenn du die Leute fragst, ich habe auch diese Leute gefragt, habe auch andere gefragt, wie geht's gerade der amerikanischen Ökonomie? Dann sagen die dir, unsere Wirtschaft schrumpft. Dann sitzt du da und sagst, nee, warte mal, ich habe doch ein Wachstum von knapp 4%. Wir haben da ein anderes Gefühl. Dann sagst du, Inflation. Wo ist denn eure Inflation? Ja, ganz schlimm, ganz, ganz furchtbar. Sitzt du wieder da und sagst, pass auf, eure Daten, ihr hattet 9%, als Corona und so weiter gekommen ist und andere Krisen. Jetzt seid ihr wieder runter auf irgendwo zwischen 3% und 4%. Mhm. Eure Inflation ist nicht schön, aber sie ist auch wirklich nicht der Untergang des Abendlandes.
Ja, aber weißt du, warum das so ist? Es ist ja nicht nur, weil Trump und seine Leute versuchen, das alles negativ darzustellen. Das gibt's auch. Der andere Grund ist, die Frage ist, inwiefern sich diese erfolgreichen Wirtschaftsdaten in der Lebenswirklichkeit eines unterprivilegierten Amerikaners spiegeln. Und da bin ich eben nicht so ganz sicher. Klar, formal, die Arbeitslosigkeit ist nicht besonders hoch, ja, also viel geringer als viele Leute glauben. Wie gesagt, Inflation ist hoch, aber eben nicht mehr so dramatisch hoch. Aber die Stimmung im Land, ja, die ist eigentlich wahrscheinlich eine ganz, ganz andere.
Die passt nicht.
Es gibt auch immer die Unterscheidung zwischen Lage und Stimmung. Ne? Also, dass man häufig die Lage ist besser als die Stimmung. Und das trifft in den USA mit Sicherheit zu.
Genau.
Ja, die sozialen Konflikte, die Vorurteile, die politische Kultur und deren Zerfall, ja, alles das, was zur Stimmung natürlich maßgeblich beiträgt, die lassen da keine flächendeckend optimistische Stimmung aufkommen. Mhm. Ja, und die sind dann nachher nicht daran interessiert, wie hoch ganz genau die Inflation ist oder die Arbeitslosenquote.
Aber das ist natürlich ein riesiges Thema, ne? Die Vermittlung von Informationen. Also du hast recht, was am unteren Ende wirklich ankommt, ist nochmal eine andere Frage. Aber dennoch ist es so, auch wenn du zum Beispiel nach den Aktienkursen fragst, die Leute glauben, dass die Aktienkurse gerade nach unten gehen. In Wahrheit gehen sie seit vielen, vielen Monaten nach oben. Mhm. Ja? Der S&P 500 eilt sozusagen von einem Hoch zum nächsten.
Mhm. Was und wenn auch du fragst, spooky ist, ehrlich gesagt.
Was spooky ist. Und wenn du nach der Arbeitslosenzahl fragst, das war der interessanteste Punkt. Ich sag, wie ist es mit der Arbeitslosigkeit? Ja, schlimm. Wir haben Massenarbeitslosigkeit. Ich sag, nee. Doch, die Arbeitslosigkeit ist auf einem 50-Jahres-Hoch. Und ich sag, nee, pass auf. Eure Arbeitslosigkeit ist auf einem 50-Jahres-Tief.
Mhm. Zumindest die Hälfte, ist die statistisch erfasste. Auch das muss man dazu sagen. Ne?
Ja, aber du hörst dann auch gleichzeitig
also die
Frage.
Also die ganzen Illegalen, über die wir jetzt lange geredet haben, die tauchen da ja selbstverständlich gar nicht auf in der Arbeitslosenstatistik.
Aber du hörst gleichzeitig Fachkräftemangel, wir kriegen keine Leute, überall fehlen die Leute, um diese neuen Jobs zu machen und so weiter. Die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass die Wirtschaft gerade schrumpft, obwohl sie wächst. Die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass die Arbeitslosenzahlen auf dem 50-Jahres-Hoch sind, obwohl sie fast auf einem 50-Jahres-Tief sind. Und die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass die Inflation irgendwo jenseits von 10% ist, obwohl sie in Wahrheit runter ist auf 3-4%. Das ist das, was die Umfragen sagen. Das heißt, offenbar haben wir ein riesiges Problem auch in der Vermittlung von Informationen. Mhm. Und da merkst du, wie neue Technologien in der Lage sind, ja, die Dinge einfach komplett zu manipulieren. Und das ist ein Thema, von dem ich sagen würde, das ist genauso groß wie das Thema, über das wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Ja. Und da
das
eine gute Lösung
zu
finden,
Wahlen,
ist unendlich schwer.
Die amerikanischen Wahlen genauso beeinflussen. Ja.
Ja.
Markus, ich fand es sehr, sehr spannend.
Dank dir.
Ja, also eine sehr, sehr lebhafte Schilderung. Also ich habe, während du erzählt hast, die Augen zugemacht und sah mich im Todesstreifen oder ich sah vor meinem inneren Auge, sah ich also den Bauwagen oder Wohnwagen, wo die Frau drin lebte. Wann wird das gesendet?
Ich glaube, im Oktober haben wir einen Ausstrahlungstermin irgendwann, aber da werden wir da nochmal rechtzeitig darauf hinweisen. Möglicherweise gehen wir auch nochmal in die USA, jetzt irgendwann mal in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wie gesagt, war intensiv, war anstrengend, aber ich bin dennoch immer dankbar für die Gelegenheit, solche Dinge aus nächster Nähe mir mal anzugucken. Weil man danach irgendwie so viele Dinge für sich auch klar hat. Und das ist ja auch irgendwie der Job, nur ein paar Zusammenhänge zu erklären. Mhm. Richard, in diesem Sinne, alles Gute für dein Buch.
Ja, das danke, beobachten. Danke.
Ja, ich werde jetzt Bestsellerlisten studieren.
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche.
Ja, ich danke nächste dir. Woche. Ne? Tschüss, Markus.
Bis dann. Ciao, alles Liebe.
Eine Produktion von M+2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.